Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levente Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. Roboter Garmi füttert und liest vor. Der menschengroße, flexible Roboter Garmi, entwickelt von der Technischen Universität München in Zusammenarbeit mit Pflegeheim in Garmisch-Partenkirchen, soll in der Zukunft mehr und mehr die Pflegekräfte in den Pflegeeinrichtungen unterstützen und entlasten. Viele sehen schon die Vorteile der Roboter in der Pflege, aber welche Aufgaben sollen sie übernehmen? Und der Widerstand indigener Frauen. In dem zentralamerikanischen Land Guatemala gehört die indigene Bevölkerung zu den Ärmsten unter den Armen, abgehängt von der Politik und Wirtschaft. Die besonders Leidtragenden dabei sind die Frauen. Viele Maya-Frauen wollen das aber nicht mehr so hinnehmen und leisten Widerstand gegen Vertreibung, Ausbeutung und Diskriminierung. Seit Jahren wird der Mangel an Fachkräften in der Pflege immer größer. Experten sprechen jetzt schon von einem Pflegenotstand. Kaum jemand möchte noch in den Pflegeberufen arbeiten. Viele geben als Grund die schlechte Bezahlung, den Schichtdienst und die psychische Belastung an. Da liegt auch der Gedanke nahe, dass in der Zukunft vermehrt in den Pflegeeinrichtungen neue Techniken zum Einsatz kommen werden, die das Personal entlasten sollen, wie etwa Roboter. Bereits jetzt unterstützt das Bundesforschungsministerium mit mehreren hundert Millionen Euro die Wissenschaft, um den Pflegekräftemangel abzufedern. Künstliche Intelligenz und Robotik werden nach Expertenmeinung in der Zukunft den Alltag in den Pflegeheimen zum Wohle der Senioren verändern. Noch ist das aber eine Vision. Für die Kritiker eher eine Schreckensvision. Auch für den Deutschen Ethikrat stellt sich die Frage, wie das ist, wenn die emotionalen Bedürfnisse der Senioren überwiegend dann von Robotern gedeckt werden, obwohl schon der Ethikrat auch die Vorteile der Roboter in der Pflege sieht. Wie viel Technik verträgt die Pflege? Hören Sie einen Beitrag von Burkhard Schäfers.
Marina Gläser sitzt in ihrem Zimmer am Esstisch. Sie trägt Jeans, eine violett gemusterte Jacke, ihre kurzen blonden Haare hat sie ordentlich zurechtgemacht. Ihr Zimmer ist im ersten Stock des Caritas-Altenheims St. Vinzenz in Garmisch-Partenkirchen.
Es ist immer jemand da, aber es ist auch zu wenig. Einfach zu wenig Personal für zu viele Patienten.
Neben Marina Gläsers Stuhl steht ein Rollator. Die 66-Jährige hat multiple Sklerose, deshalb wohnt sie im Pflegeheim. Von ihrem Balkon aus sieht die gebürtige Berlinerin die Bayerischen Alpen. Im Landkreis Garmisch leben überdurchschnittlich viele alte Menschen. Mehr als jeder Vierte ist über 60 Jahre. Hier wird heute schon deutlich, was bald das ganze Land beschäftigen wird. Deutschland altert und hat zu wenig Pflegerinnen und Pfleger. Laut dem Deutschen Pflegerat fehlen hierzulande 200.000 Fachkräfte. Tendenz steigend. Schon heute sind mehr als 4 Millionen Menschen in Deutschland auf professionelle Unterstützung angewiesen. Im Jahr 2035 könnten, laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft, bis zu 500.000 Fachkräfte fehlen. Um den Mangel zu lindern, wird dringend nach Lösungen gesucht. Etwa mit Hilfe von Technik.
Bringe mir bitte Spaghetti.
Bei mir wurde Spaghetti bestellt. Bitte tipp mich an, wenn die Bestellung bereit ist. Hallo, ich bringe dir Spaghetti und werde das Tablett auf den Tisch stellen.
Garmi ist weiß, fast so groß wie ein Erwachsener und bewegt sich auf Rollen. Mit seinen Greifarmen bringt der Roboter gerade etwas zu essen. Garmi ist eine Maschine im Versuchsstadium, an der etwa 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität München seit gut 3 Jahren arbeiten. Roboter für die Pflege, auch in Garmisch-Partenkirchen.
Garmi, der humanoide, zweiarmige mobile Roboter, der so ein bisschen aussieht wie ein 1,60 großer, pummeliger Astronaut. Oder Marvin aus Beanerter durch die Galaxis, da ist es auch ein bisschen inspiriert davon. Seine Aufgabe ist, nach und nach über die Jahre Fähigkeiten zu erlernen.
Im Labor ist Professor Sami Haddadin.
Ich selber bin ja Robotik- und KI-Forscher, KI-Künstliche Intelligenz, und beschäftige mich damit, wie man intelligente Maschinen entwickelt und vor allem das Thema Roboterassistenz für die Pflege und für die Unterstützung im Alltag ist etwas, was mich seit einigen Jahren schon umtreibt.
Ein noch recht junges Forschungsfeld ist die Geriatronik. Der Begriff steht für die Verbindung von Altersheilkunde und Technik. Etwa in Gestalt eines Service-Roboters wie Gami.
Hallo, ich bin hier, um deine Bestellung aufzunehmen. Heute gibt es Spaghetti, Lasagne und Schnitzel. Was kann ich dir bringen?
Bisher ist Gami nur im Labor unterwegs. Er macht sich, noch etwas ruckelig, auf den Weg zur simulierten Essensausgabe und holt das Tablett mit der Mahlzeit ab. Was genau der Roboter mal alles können soll, ist noch offen, sagt Professor Haddadin. Wegen des Fachkräftemangels werden Roboter aber zum Einsatz kommen und vielleicht den Geschirrspüler ausräumen, beim Schuhe anziehen helfen oder Ärztinnen und Ärzte aus der Ferne über einen Bildschirm zuschalten.
Das Wichtige ist eben an diesem System, dass wir eben nicht glauben, dass man einen Superroboter von heute auf morgen jetzt entwickelt, sondern da werden die Menschen wirklich integriert in die Entwicklung. Also was braucht es wirklich? Was ist akzeptiert? Was wird nicht akzeptiert?
Alexander Huhn ist Kreisgeschäftsführer der Caritas in Garmisch-Partenkirchen.
Pflege ist nach wie vor eine Beziehungstätigkeit, also Pflege muss von Mensch zu Mensch stattfinden. Aber es gibt eine Vielzahl an Tätigkeiten, die kann der Roboter gut zum Beispiel oder technische Assistenzsysteme oder das kann vielleicht sogar der Roboter besser. Da denke ich zum Beispiel an die vielen Hol- und Bringdienste in den Kliniken oder Altenheimen oder vielleicht zum Beispiel an das Clustern von Tabletten.
Hilfe vom Roboter. In den nächsten Jahren könnte das in Altenheimen zum Alltag gehören.
Viele Servicedienste, also Bringdienste, zum Beispiel Bettwäsche bringen, Handtücher bringen, Menschen begleiten auf ihren Wegen zur Toilette, in ihre Zimmer, zum Essen. Genauso auch wie bei Dingen, wenn was runterfällt, wenn ein Glas Wasser benötigt wird. Das sind solche Dinge, die ein robotisches System sehr gut kann, damit gerade bei wesentlichen Dingen, die oft vielleicht zu kurz kommen, wie das persönliche Gespräch, jetzt nicht abgekürzt werden muss, weil man jetzt irgendwo am Ende des Gangs ein Handtuch sucht, sondern man kann beim Patienten bleiben oder bei der Bewohnerin bleiben und ins Gespräch gehen.
Bald will die Caritas erste Versuche mit robotischen Systemen machen, weil die Pflegebranche in der Zukunft darauf angewiesen sein wird.
Hallo, der Pfleger Michael. Ich wollte Sie mal fragen, weil Sie essen ja abends immer Brei zum Abendessen.
Genau, ja.
Ob Sie ja nicht mal den Wunsch hätten, was anderes zu essen. Zum Beispiel, am Montag wird es Tomatenbrot geben.
Mhm. Das wäre auch mal.
Dass Sie auch mal einen anderen Geschmack haben.
Das wäre schön, ja.
Das wäre schön. Das soll das mal nehmen.
Es ist später Vormittag im Altenheim St. Vinzenz. Ein Pfleger schaut im Zimmer von Marina Gläser vorbei. Die hat selbst 30 Jahre als Krankenschwester gearbeitet, im OP und auf Station. Sie weiß um die Personalnot, den Zeitdruck, die Überlastungen. Aber Roboter, die sich um Seniorinnen und Senioren kümmern, das lehnt Marina Gläser ab.
Ich war ja auch bettlägerig am Anfang. Und dann kommt da irgend so ein mechanisches Bistrein und sagt, drehen, Frau Gläser. Oder irgend sowas und zieht dann die Bettdecke weg. Nee, da halte ich gar nichts davon. Wir sind eben durch die Krankheit schon außerhalb der normalen Gemeinschaft. Und dann kommt auch noch sowas und bestimmt ihn dann ab. Also nee, das halte ich nicht für gut.
Für die 66-Jährige unterscheiden sich Menschen und Maschinen vor allem durch
die Wärme. Einfach die Wärme und dass man spürt, dass die das auch gerne machen. Die unterhalten sich mit uns und so. Und wenn da so ein Blechkasten da ankommt, also irgendwie, nee, wäre gar nichts.
Im Vinzenzheim in Garmisch-Partenkirchen leben etwa 60 Menschen. Michael Herrmann ist 33. Seit 12 Jahren arbeitet er als Altenpfleger. Wenn er Frühschicht hat, geht es um 6 Uhr los. Medikamente richten und verteilen, Bewohner waschen, sie zum Frühstück begleiten. Später dann Wundversorgung, Umbetten, Mobilisieren. Dazwischen immer wieder Notfälle und Telefonate mit Angehörigen und Ärzten.
Und muss sagen, ab der ersten Praktikumsstunde habe ich mich einfach in den Beruf verliebt, weil ich wollte auch was mit Menschen machen und dass ich mit den Menschen ihnen helfen kann, wirklich als, sag mal, Freund da zu sein. Das hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin, muss sagen, bis heute nicht böse drum, diesen Job gewählt zu haben. Also ich mache ihn weiterhin mit Herzblut.
Hermanns Beruf ist anstrengend. Körperlich und mental, Menschen hochheben, die Schichtdienste, Krankheit und Gebrechen tagtäglich erleben und immer wieder Abschied nehmen, wenn jemand stirbt.
Pflege ist für diese Arbeit, die wir leisten, unterbezahlt. Aber das hört man auch in der Politik, ganz da wird geredet, wir sollen mehr Geld kriegen. Jetzt gab es einmal einen Corona-Bonus, jetzt, heute redet da kein Hahn mehr drüber.
Künftig sollen also Roboter den Personalmangel ausgleichen. Pfleger Michael Herrmann steht der Idee grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber.
So unterstützende Hilfeleistungen wie Medikamente theoretisch mit Sensoren verteilen oder Betten richten, Wäsche verteilen, Getränke verteilen, das wäre auch eine Riesenentlastung für uns von der Pflege.
Die körperliche Grundversorgung hingegen sieht der 33-Jährige besser in Menschenhand aufgehoben.
Am Bett selber kann ich mir noch keinen Roboter vorstellen, der dieses Feingefühl hat, auf die Bewohner auch einzugehen und diesen Feinmotorik hat, um den Bewohner nicht zu verletzen.
Manfred Hülsken-Giesler ist Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Osnabrück. Er beschäftigt sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Technik in der Pflege. Im Grundsatz sieht Hülsken-Giesler Maschinen durchaus als Chance, um Pflegerinnen und Pfleger bei einigen ihrer vielen Aufgaben zu unterstützen. Aber wer mit dem Direktor des Instituts für Gesundheitsforschung und Bildung spricht, merkt schnell, es ist kompliziert.
Wir wissen, dass gerade in der Pflege und gerade in den größeren Institutionen die funktionalen Tätigkeiten, ich bringe ein Glas Wasser oder ich bringe irgendein Hilfsmittel, was da gerade vom Bedarf ist, häufig ein Anlass sind, um ins Gespräch zu kommen. Und diese Interaktionsarbeit hat durchaus einen, ich sag mal, therapeutischen Effekt.
Politikerinnen und Politiker müssen in Gesetzen regeln, wie die Zukunft der Pflege aussehen soll. Manfred Hülsken-Giesler sagt,
tatsächlich ist das derzeitige Pflegeversicherungsrecht eher auf dem Weg, dass technische Artefakte näher liegen, statt sozusagen eine Wahlfreiheit und zu sagen, nein, ich lehne das ab, ich möchte gerne personelle Unterstützung in diesem oder jenem Bereich. Also das wäre für mich die Grundsatzfrage, tatsächlich die Entscheidungsfrage.
Maria Therese Niekirch würde sich wohl für einen Hilfsroboter entscheiden. Sie ist 90 und wohnt seit 4 Jahren im Lensheim in Garmisch-Partenkirchen. Die gebürtige Kölnerin mag nicht jedes Mal um Hilfe klingeln, wenn sie etwas benötigt, weil die wenigen Pflegerinnen und Pfleger auf ihrer Station kaum hinterherkämen. Ein Roboter hingegen wäre immer verfügbar, brauchte keine Pausen, würde nicht krank, diskutierte nicht herum.
Für meine Begriffe wäre es am besten, wenn er so die üblichen Sachen machen würde. Das Verteilen von Geschirr oder das Abräumen. Solche Sachen, das fände ich gut.
Maria Therese Niekirch hatte neulich eine Begegnung mit Garmi. Das Forschungsteam der TU München wollte ausprobieren, wie alte Menschen auf den Service-Roboter reagieren, der noch im Versuchsstadium ist.
Der kann vieles, aber er kann ja nicht selbstständig handeln. Man kann ja nicht mit ihm kommunizieren, wie mit einem normalen Menschen, ne?
Wie viel Technik verträgt die Pflege? Robotik und künstliche Intelligenz könnten den Alltag alter Menschen fundamental verändern. Den Beitrag von Burkhard Schäfers können Sie in ungekürzter Fassung in der ARD Audiothek nachhören, und zwar in der Reihe Grenzwertig. Der Staat Guatemala mit rund 17 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder des amerikanischen Kontinents. Auch 26 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs klafft die soziale Schere weit auseinander. Vor allem die indigene Bevölkerung ist an den Rand der Gesellschaft gedrückt und teilweise leben sie unter extremer Armut, vernachlässigt von der Politik und Wirtschaft, die ihren Aufgaben nicht nachkommt, um die Situation zu verbessern. Am stärksten ausgegrenzt sind die indigenen Frauen. Sie haben die schlechtesten Aussichten auf eine angemessene Ernährung, Gesundheitsversorgung, auf Bildung, Jobs und auf ein selbstbestimmtes Leben. Deshalb leisten immer mehr indigene Frauen Widerstand gegen Vertreibung, Ausbeutung und Diskriminierung. In Lateinamerika ist Guatemala das Land mit dem höchsten Anteil indigener Bevölkerung. Das Menschenrechtsbüro der katholischen Kirche unterstützt die engagierten Maya-Frauen, die vom Staat als Unruhestifterinnen diffamiert werden. Einige landen im Gefängnis, andere werden ermordet oder verschwinden und tauchen nie wieder auf. Andreas Burke über das Engagement der indigenen Frauen in Guatemala.
Justicia! Neben dem Gebäudekomplex des höchsten Gerichts in Guatemala-Stadt demonstrieren Frauen verschiedener Generationen vereint unter dem Motto Nein zur systematischen Kriminalisierung von Frauen. Bäuerinnen in indigenen Maya-Trachten und Studentinnen in Shorts demonstrieren gemeinsam gegen die Inhaftierung von Menschenrechtsaktivistinnen. Viele der Demonstrantinnen gehören Organisationen an, die Frauenrechte verteidigen, vor allem das Recht auf ein Leben ohne Gewalt. Auch die Anwältin Maria Solis hat sich dem Protest angeschlossen.
Wir sind wütend angesichts all der Ungerechtigkeit. Die indigenen Völker müssen seit Jahrhunderten Repressionen der spanischen Kolonisatoren und ihrer Nachkommen erdulden. Sie wurden von ihrem Land vertrieben. So sind riesige Ländereien entstanden. Die Gutsherren haben sich das Land genommen und auf ihren Namen eintragen lassen.
Plötzlich rufen einige der demonstrierenden Frauen wütend einer Gruppe Männer hinterher. Einer ist der Gründer der Stiftung gegen den Terrorismus, Ricardo Mendes Ruiz, der in Begleitung von zwei Anwälten und einem Personenschützer zum Gerichtsgebäude geht. Der disziplinierte Feldwebel hat gelernt, Anfeindungen souverän zu ignorieren und Journalisten zuvorkommend zu behandeln. Als Nebenkläger auf dem Weg zum Gericht ist er spontan zu einem Interview bereit.
Wenn wir uns die angeblichen Anführerinnen dieser Proteste genauer anschauen, wird schnell deutlich, dass diese Frauen benutzt werden. Sie werden als Opfer dargestellt, vor allem um ausländische Journalisten wie Sie zu beeindrucken. Das ist eine kluge Strategie. In Wirklichkeit aber sind die Anführer dieser Bewegungen natürlich keine Frauen.
Die Anwältin Maria Solis ist empört.
Dieser Mann, Mendes Ruiz, ist der Sohn eines berüchtigten Militärs und ehemaligen Innenministers, der mitverantwortlich war für den Völkermord an den Mayas in Guatemala. Mendes Ruiz hat die Stiftung gegen den Terrorismus gegründet, die jeglichen demokratischen Protest unterbinden will. Er verbreitet gerne die Lüge, dass wir organisierten Frauen von Männern manipuliert werden. In Wahrheit aber haben wir seit vielen Jahren eine Tradition des Kampfes, der Rebellion. Wir leisten Widerstand.
Eine der Organisationen, die den Widerstand der indigenen Frauen unterstützt, ist das Menschenrechtsbüro der katholischen Kirche in Guatemala-Stadt. Dessen Pressesprecherin Luisa Fernanda Nicolau arbeitet seit 23 Jahren für das Erzbistum.
Immer häufiger begleiten wir Frauen, die von Großgrundbesitzern angeklagt werden, weil sie sich für den Schutz der Wälder und Wasserquellen und der Landrechte ihrer Gemeinden einsetzen. In manchen Fällen wurden die Ehemänner inhaftiert und die Frauen haben die Rolle der Anführerinnen des Widerstands übernommen.
Ein ums andere Mal dröhnt ein Kampfslogan über die Straße. Was verlangen wir Frauen? Gerechtigkeit. Doch der versierte Militär Ricardo Mendes Ruiz lässt sich nicht beirren.
Frauen und Kinder werden als Schutzschild benutzt, weil sie besonders hilflos aussehen. So entsteht der Eindruck, dass vor allem Frauen angeklagt werden. Doch die Wirklichkeit ist beschämend. Die eigentlich verantwortlichen Männer sind getürmt und haben die Frauen zurückgelassen.
Das katholische Hilfswerk Adveniat weist darauf hin, dass in Guatemala jedes Jahr riesige Flächen Wald zerstört werden, um Platz zu schaffen für die Exportwirtschaft der Großgrundbesitzer. Gleichzeitig sind weit über die Hälfte der indigenen Kinder unterernährt. Auch aufgrund solcher Zusammenhänge unterstützt das Menschenrechtsbüro des Bistums den Kampf der indigenen Frauen, sagt Luisa Nicolau.
Wir als Einrichtung haben es uns zur Aufgabe gemacht, in solchen Fällen zu helfen. Ein großer Teil der Katholiken in Guatemala sieht sich in Solidarität mit den Ärmsten der Armen. Es gibt aber auch Teile der Kirche, denen es lieber wäre, wenn wir diese Menschenrechtsarbeit nicht leisten würden. Sie behaupten, wir würden Landdiebe verteidigen, schmutzige Indios. Auch unter Katholiken existiert noch immer diese Haltung der Exklusion und des Rassismus, besonders unter Großgrundbesitzern und Ex-Militärs.
Ein solcher ehemaliger Armeeangehöriger ist der Gründer der Stiftung gegen den Terrorismus, Ricardo Méndez Ruiz. Er ist stolz auf das, was er erreicht hat.
Seit dem Jahr 1960 erleben wir in Guatemala den Terror marxistischer Terroristen. Und ja, noch heute gibt es in unserem Land Terrorismus. Besonders wenn es um das Delikt des Landraubs geht. Privateigentum zu besetzen ist Terrorismus. Leider gibt es gerade in diesem Bereich eine schlimme Straflosigkeit. So können die Kommunisten ganze Bevölkerungsgruppen kontrollieren. Diesem Terror stellt sich unsere Stiftung entgegen.
Gewalt gehört zum gesellschaftlichen Alltag in Guatemala. Maria Solis beteuert, dass vor allem die indigene Bevölkerung unter grausamer Diskriminierung leidet.
Jedes Jahr werden 6000 Männer ermordet und 800 Frauen. Seit Gründung der Nation wird die indigene Bevölkerung grausam diskriminiert. Diese Menschen werden vergessen und ausgegrenzt. Sie leben am untersten Rand der Gesellschaft.
Die Welternährungsorganisation weist darauf hin, dass nur 2% der guatemaltekischen Bevölkerung über 70% des fruchtbaren Farmlandes besitzen. Trotzdem meint Ricardo Méndez Ruiz, legale Besitzansprüche dürften auf keinen Fall in Frage gestellt werden.
In Guatemala existiert eine staatliche Institution, die den Privatbesitz kontrolliert. Sie heißt Besitzregister. Wenn mein Grundstück registriert ist, dann gehört es mir. Wenn es nicht registriert ist, dann gehört es nicht mir. Wer ein Dokument vorzeigt, in dem steht, dass sein Ur-Ur-Ur-Großvater der Besitzer des Landes war, dann ist das nichts wert, solange es nicht im Besitzregister steht. Das nennt sich Rechtsstaat. Respektieren wir das Gesetz oder respektieren wir es nicht?
Das Argument der uralten Landansprüche indigener Gemeinden hält der Feldwebel für völlig unangebracht.
Es ist das Argument, Opfer zu sein. Das Argument, ihre Vorfahren hätten auf dem Land gelebt. Aber in Wirklichkeit hat dort niemand gelebt. Es stimmt nicht, dass der Grund und Boden ihnen gehört hat. Das ist eine Lüge. Dieses Argument fördert den Terrorismus.
Über solche Einschätzungen konservativer Kreise der guatemaltekischen Gesellschaft wundert sich die Anwältin Maria Solis schon lange nicht mehr.
Leute wie Méndez Ruiz beantragen Haftbefehle für Menschenrechtsaktivisten und Anführerinnen der Landbewegung, ohne sich wirklich dafür zu interessieren, wofür die Menschen eigentlich kämpfen. Wenn Personen inhaftiert werden, kann es Monate oder gar Jahre dauern, bevor sie das Gefängnis wieder verlassen dürfen. In solchen Situationen verschärft sich das Elend ihrer Familien, die sowieso schon in großer Armut leben. Sie sind schlecht ernährt, immer in Angst vor Vertreibung. Und jetzt müssen sie auch noch fürchten, dass ihnen in jedem Moment etwas zustoßen kann.
Nach dem Interview verabschiedet sich Ricardo Méndez Ruiz höflich. In Begleitung seiner Anwälte geht er weiter ins Gerichtsgebäude. Die meisten Richter dort werden seine Rechtsauffassung teilen. Dessen kann er gewiss sein.
Andreas Burke über den Widerstand indigener Frauen in Guatemala. Und damit gehen die Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute zu Ende. Die Redaktion hat Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten. Andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen Und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.